Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.
Und da sind wir am 30.11.25 nach einer kleinen Pause, weil wir ja so viel gemacht haben und ich ehrlich gesagt ein bisschen krank war.
Ne? Ja.
Ja.
Selbst die Herde.
Mit unserem neuen Podcast-Partner Boot Düsseldorf.
Mhm.
Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Das Gute ist, wenn man so krank rumliegt, ich konnte immer schön SailGP gucken. Unser Thema für heute, ne?
Ja, spannend.
Hallo Carsten.
Moin. Hi.
Du hast auch geguckt ordentlich?
Ja, ich habe auch Wochenende geguckt und habe mich, guck mal, um 11 Uhr wäre ja Start, sonst kannst du auch ein bisschen zeitversetzt sehen und war spannend.
Ist auch vor allen Dingen aus deutscher Sicht jetzt nicht mehr so enttäuschend, wie das am Anfang war. Ich meine, es ist jetzt ein Auf und Ab gewesen beim letzten Rennen in Abu Dhabi. Aber mal gleich wieder mit dem Sieg anfangen im ersten Fleet Race. bei wenig Wind, aber ich habe so gedacht, also abgesehen davon, dass es eh total cool fand, wieder zu gucken. Also ich mag das Format mittlerweile echt sehr. Es ist mir fast schon zu kurz, weil nach einer Stunde ist es irgendwie durch. Dann weißt du wieder nicht, was du machen sollst. Also Fußball können sie schon.
Wenn du krank bist, ja, und im Bett liegst, ja.
Nee, ich fand es echt, echt cool und leider ist es ja so gut, dass ZDF, da kann man schon mal dankbar für sein, dass die übertragen.
Mhm.
Aber das ist dann auch, geht kurz vorher los und sobald die das Ziel sind, schalten wir wieder ab. Also so viel Nachberichterstattung gibt es da immer nicht.
Mhm.
Aber ich fand's echt, echt cool und so, ich freue mich auf die nächste Saison schon jetzt wieder. Weil ich glaube, dass die Deutschen, wenn die so weitermachen, sich so entwickeln, sind die ernsthaft konkurrenzfähig, ne? Vielleicht nicht für ganz, ganz oben mitfahren, aber so Top 5 würde ich denen schon zutrauen nächstes Jahr.
Ja, ich meine, wenn du die Entwicklung siehst, ich meine jetzt auch vor dem Abu Dhabi-Event waren die Plätze 5, 4, 1, 3. Also wenn das, also wirklich in Sachsen jetzt angefangen mit Platz 5, also das wäre ja tatsächlich in dem Bereich, wo die in die Top 3 eingreifen könnten. Also das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Man könnte Spaß machen die nächste Saison. Ob wie stabil das jetzt ist, ja, muss ich dann so ein bisschen zeigen. Ne?
Ich finde, also Erik hat nach dem Rennen, die hatten ja im sechsten Rennen sogar noch die Chance aufs Podium. Nee, im fünften Rennen, glaube ich, hatten die es noch. Im sechsten war es, glaube ich, nicht mehr so.
Mhm.
Nee, im fünften Rennen heute, also heute das erste Rennen, da waren sie Dritter. Da hätten sie noch eine Chance gehabt.
Richtig.
Und das sechste, da haben sie ein Penalty gekriegt. Weißt du warum? Ich habe es gar nicht mitbekriegt. Das geht immer so schnell bei denen.
Ja, beim Start, schon in der Startbox. Ne? Ich glaube, das war so ein Boundary-Penalty. Also, dass sie zu eng hinten an diese Spundwand rangefahren sind. Da stand es auch ein Boundary. Jedenfalls mussten sie dann kurz, das hatte vorher, ja, das hat das Linksby auch machen müssen. Der ist, der muss dann zwei Wenden, und hat dann gesagt, ich fahre mal zwei Wenden, um sich dieses Penalties zu entledigen. Und das, weil ganz wenig Wind, ja, haben das die Deutschen dann auch gemacht. Und dann sind sie mit Abstand hinterhergefahren, waren so schon spät dran, glaube ich. Das war ein bisschen mühsam, aber mit dem Penalty, das half natürlich nicht. Und kannst du dann bei den kurzen Kursen auch nicht mehr aufholen. Ne?
Ja, da war es dann weg mit dem Podiumsplatz.
Ja,
also in dem Event, also nicht gesamt. Ne?
Genau.
Aber nächstes Jahr, gut, ja klar, wenn das so, also die sind ja jetzt wirklich, Erik hat gesagt, er findet, sie sind nicht konstant genug. Das ist auch so, ist immer so ein bisschen Auf und Ab, das war ja gestern auch so.
Mhm.
Erste Rennen gewonnen, dann waren sie nächstes Rennen dann auch wieder letzter, glaube ich.
Ja, ja.
Gut, gestern muss man sagen, war auch eine Ausnahme, weil es war null Wind. Und ich habe gestern, das fand ich lustig, weil es ist ja immer so der Hauptkritikpunkt, habe ich heute auch nochmal drüber nachgedacht, ist ja so, ja, das hat ja mit normalem Segeln überhaupt nichts zu tun.
Mhm.
Doch hat's. Weil wenn du heute siehst, wer hat's gewonnen, also die ersten drei Saisonfinale, die Engländer, die Australier und die Neuseeländer. Also Dylan Fletcher, Tom Slingsby und Peter Burling sind alles klassische Segler, haben alle eine Goldmedaille bei Olympia gewonnen.
Okay.
Alle drei, also es sind richtige Segler. Und gestern fand ich es bemerkenswert, weil die hatten ja nur irgendwie drei Leute an Bord, weil so wenig Wind war. Trotzdem hing da noch einer vorne, und das kennt man so vom Wartensegeln. Kannst du mal nach vorne gehen, irgendwie das Vorsegel ein bisschen unten am Schultern ziehen. Der zuppelte wirklich am Vorsegel rum, damit das ein bisschen besser stand.
Ja, die müssen teilweise, wenn es so ganz wenig Wind ist, dann stimmt der Winkel vom Schotrohr nicht mehr vom Hohlepunkt. Dann kannst du ja das Achterlieg dann auch verändern. Und,
genau.
Und das war das wahrscheinlich. Dann drückst du da so ein bisschen, wenn die quasi Raumschutz fahren, genau, musst du ein bisschen auf die Schot. Manche treten auch drauf, dass du quasi das Achterlieg. Die haben ja nicht irgendwie so einen Barberholer, den sie so nach außen drehen können, oder wie bei den Imokas, die dann ihr Schotthorn von der Genua dann quasi an den Deckspreader irgendwie nach Lee dranhängen, sodass du Kontrolle über das Achterlieg hast, sondern da musst du quasi so ein bisschen Druck. Aber da hast du recht, das ist ein Moment.
Ist immer eingefallen, und wenn du dich einfällt, hältst dann vorne einer fest. So,
auch. Ja.
Damit du diese, genau, und das kennst du ja vom Fahrtensegeln auch, also das kennt man generell vom Segeln, also so weit weg ist es dann doch nicht.
Ja, aber das ist, nein, so weit weg, ich meine, da sind ja alle, muss man sagen, das ist die angesagte Liga, das ist die erste Liga im Segelsport, hat für meinen Geschmack den America's Cup auch gerade überholt, definitiv.
Voll.
Aber es sind immer noch die gleichen Player, und natürlich, wo lernst du denn irgendwie F50 Segeln? Es gibt die Dinger auch nicht. Kannst du jetzt auch nicht so einen vollenden Katamaran kaufen und dann, die gibt es ja inzwischen auch, und dann um die Kurven fahren. Das wirst du ja noch einigermaßen hinkriegen, aber im Endeffekt geht es darum, natürlich, es geht um Strategie, um Winddreher, um Speedgefühl. Alles das, was du schon im Opti-Segeln lernst, und da kann nur jemand das lernen, oder nachher dann auch die einzelne Disziplin. Am Ende fächert das ja immer auseinander, so das Grundwissen, das du beim Segeln, Regattasegeln eben erlernst, und nachher fächert das in verschiedenste Disziplinen dann auseinander, und die Basis muss aber gut sein. Von daher ein Olympiasieg, ein Olympiasieger am Steuer oder auch in den Crews, das macht schon ganz, ganz viel Sinn, und anders kommst du da auch nicht auf so ein Niveau halt, ne?
Nee, die müssen schon wissen, nicht nur wissen, was sie tun, auch nicht nur technisches Verständnis haben, sondern die müssen auch wissen, wie man segelt, also.
Ja.
Also die Grundkenntnisse haben die schon drauf, muss man sagen.
Ja, ohne Frage. Also das ist schon die erste Liga, und Und man muss auch sagen, jetzt zum deutschen Team, ich war ja jetzt letzte Woche auch, haben sie ja ganz interessant gemacht, so eine PR-Veranstaltung hier in Hamburg in den Zeise-Kinos. Ich war ein bisschen überrascht, was eigentlich der Grund war, weil sie haben nochmal im Kino quasi diese Serie, ja, wie heißt es, Racing on the Edge, wo das
Deutsch... Ziemlich gut gemacht, habe ich schon mal...
Genau, das hatten wir auch drüber berichtet. Vielleicht auch, glaube ich, auch schon, haben wir schon drüber, könnte sein, dass wir auch schon drüber geredet haben. Aber das war, ist jetzt schon.
Wir reden über dieses Event noch nicht, ne?
Nee, aber ich meine über diesen Film, weil der ist auch ganz gut geguckt worden. Das ist schon ein paar Monate her eigentlich. Jetzt haben sie nochmal ein bisschen was dran gehängt an die Serie, ein bisschen aktualisiert. Aber da ging es ja doch darum, kannst dich erinnern, wo dann auch Erik auf seinem Bauernhof sitzt und das ganze Team eingeladen hat, ne? Und so ein bisschen wirklich cool hinter Kulissen geguckt. Naja, und das wurde im Grunde nochmal gezeigt da in den Kinos. Der Grund war mir jetzt erst nicht so richtig klar, aber es war gar nicht ein Event vom deutschen Team, sondern von der SailGP-Organisation, und die wollten im Grunde eigentlich nur so ein Kick-Off machen, um den Verkauf für die Tickets für Sassnitz nächstes Jahr schon anzukurbeln. Und ich glaube, das hat jetzt damit zu tun, weil Weihnachten ist. Man kann sich jetzt schon Tickets kaufen. Ich glaube, beim letzten Mal waren ja 13.000. Das wollen sie diesmal sogar aufstocken, die Tribünen da. Das ist ja jetzt nochmal für 2 Jahre committed, Sassnitz. Und das war im Grunde so der Start. Und um Medien nochmal darüber berichten zu lassen, jetzt geht's auch los wieder nächstes Jahr. Leute, kauft die Tickets. Also es ist wirklich wie Fußball, Basketball, überall. Das ist ein Ticketsport. Wir versuchen, Live-Sport zu verkaufen. Und das klappt ja. Ich meine, wir haben es in Sassnitz gesehen. Und jetzt Ja, ich weiß nicht, Abu Dhabi, wir werden jetzt nicht die Massen da gewesen sein.
Doch, das war vor allem krass, finde ich, wie nah die an den Zuschauertribünen vorbeigefahren
sind. Ja, das stimmt. Aber
die waren nicht 10 Meter weg, also da wird es aber auf der Tribüne so dunkel, wenn die da vorbeihuschten.
Das stimmt. Wobei, ich glaube, die höchsten Tribünen oder so, ich glaube, die waren in Neuseeland damals, in Christchurch. Wie gesagt, Deutschland waren 13.000. Ich weiß nicht, wie viel sie da hatten. Aber und ich glaube, in England waren auch so viele. Da sind ja teilweise, also Leute, jetzt 20.000 Leute im Stadion, im Segelstadion. Das muss man sich mal vorstellen. Und es funktioniert. Die sind ja nicht enttäuscht gewesen, sondern es war, ja, also es ist ein Hype, gerade jetzt vor Sassnitz auch wieder entstanden, noch fürs nächste Mal. Einige sind ja hin, wollten sich das mal angucken. Und das war ja dann noch super. Also zu dem Zeitpunkt wusste man ja gar nicht, dass Deutschland so gut ist. Das hat ja quasi erst angefangen. Und für nächstes Jahr kann sich das wirklich verändern. Und naja, war auch interessant, die Jungs mal live. Ich habe viel hier mit Lennart Briesnick, dem Coach, gesprochen. Der ein bisschen wirklich ein paar Hintergründe erzählt hat. Ich musste immer so ein bisschen schmunzeln, weil, wenn du dich erinnerst, in dieser Episode da von Selçuk kam es so ein bisschen rüber, die haben sich jetzt neu was überlegt, weil es ging um Live-Aufnahmen vom Training in Kiel. Ich weiß noch, da sind wir auch mit unseren Contendern rumgefahren, als dann das deutsche Selçuk-Team dann mit Switches, heißt das Switchen, Switch, also so diese Mod-Foiler, die One-Design-Foiler, die im Moment sehr gut auf den Markt kommen. Das Team ist damit ausgerüstet und hat dann, also Erik ist damit gesegelt und auch die ganzen anderen Crewmitglieder, und dann haben sie auf diese, ja, ich sag mal Motten, diese Mini-Foiler quasi, die Start-Software draufgepackt, also auch so ein Display drauf, und damit versucht, diese Starts zu simulieren, um trainieren zu können, weil wir erinnern uns, LGP, das große Problem ist, kein Team darf so ein Boot besitzen und auch damit selbst trainieren, segeln, sondern du kannst immer nur so ein paar Stunden vor so einem Event oder kannst dich einkaufen irgendwie mal. Es gab dieses Jahr erstmal so in Bermuda so ein Event. Es gibt noch Simulatoren, wo du auch immer. Also die Zeit ist ganz gering bemessen, mit wo du quasi überhaupt trainieren kannst. Dann haben sie, diese Switch genommen, und das wurde jetzt natürlich so ein bisschen so dargestellt. Dann haben sie mit den Booten in Kiel trainiert und prompt haben sie in Genf gewonnen. Lennart sagte, schmunzeln natürlich auch so ein bisschen, ganz so war es nicht. Auch sie hatten auch allerdings schon überlegt, ob sie es überhaupt da so an die Öffentlichkeit bringen, weil andere Teams das vielleicht dann auch machen. Aber das sagt er, ist auch Quatsch, jeder weiß da von jedem. Und das hat natürlich schon geholfen, aber eigentlich sind es andere Dinge, die sie da vorwärts bringen. Und
zum Beispiel diese Geschichte mit dem Luftrumpf, das haben die Deutschen eingeführt, ne? Dass die H1 nannte das gestern der wirklich unfassbar gute Moderator, der Grinder vom deutschen Team, der Felix van der Hövel, die Losfee. Die DFB-Pokal-Losfee, wo sich die Leute, ich kriege immer noch das Grausen, wenn ich die Kommentare über seine Frisur denke. Der Typ ist so ein Kracher. Also der ist, ich habe gedacht, so, wenn ich Mr. ZDF wäre, würde ich sagen, können wir den mal in den Sender holen, der muss bei uns moderieren. Großartig, auch als Co-Kommentator, großartig der Mann.
Das fehlt da immer, fand ich bei der, ich hab's schon länger nicht mal ZDF geguckt, super, weil ich das am Anfang ein bisschen anstrengend fand, aber weil sie auch keinen Experten dabei hatten. Aber wenn du hast es jetzt, ich habe es immer live dann gesehen hier mit, das ist natürlich, das ist ziemlich cool mit dem Stu Biss, nenne ich.
Ja.
Stevie Morrison ist ja auch ein guter 49er, der da mit kommentiert und das natürlich auf Englisch macht. Aber wenn, das ist eine coole Entwicklung, weil das fehlte immer ein bisschen beim Twitter, wenn du
hast. Ich hatte mein Englisch gerade weggehustet. Ich konnte kein Englisch die letzten drei
Tage. Ja, ist doch geil. Ja, ich habe Felix tatsächlich da auch bei der Kinoveranstaltung getroffen,
so, und
habe
cool.
Hab ihm nochmal auf die Schulter geklopft und sagte, wie cool. Und sagt, oh toll, er ist noch gar nicht so sicher, ob das alles, wie das so klappt. Und sagt, ja, hat er auch überlegt, ob er das so sagen sollte. Also das geht ja da um diese Pokalauslosung beim Fußball. Und dann muss.
Was nochmal für die Leute, die es nicht gehört haben, die Zuhörer.
Ja.
Der war beim Felix van der Hövel, ist Grinder, also der ist eigentlich Backup-Grinder in dem deutschen Team. Mhm. Und der war eingeladen zur DFB-Pokal-Rundenauslosung in Sportstudio, in Sportshow.
Weil eben auch ZDF, ne? Ich glaube, das war jetzt.
Genau. Oder Sportstudio, genau, war ZDF, genau. Mhm. Und die machen da so eine Cross-Promotion draus. Er war die Losfee. Und dann hat die Moderatorin gefragt, bevor überhaupt die erste Kugel gezogen wurde, für welchen Verein denn sein Herz schlägt. Und dann hat er sich ins Vergnügen und gesagt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Fußball habe ich überhaupt nichts am Hut. Das interessiert mich gar nicht. Das in der Fußballsendung.
Ja.
Hat auch ordentlich, ich meine, es ging bis in die Bild rein.
Ja,
ne?
Ja.
Die Bild-Zeitung hat darüber berichtet.
Aber eigentlich ganz, ganz positiv. Ich fand
ja, voll.
Ich, ne? Fand ich
also
auch.
Den muss man aber mögen, das ist so ein netter Typ. Und er hat das erklärt mit diesem Sonntag, dass die so, ja, jetzt können wir das H1 machen. Der saß natürlich, gestern war wenig Wind, der saß da auf dem Rip irgendwo mit dem Mikro. Das heißt, das haben die Deutschen eigentlich entwickelt, dass die ihr Luftfoil aus dem Wasser, also mit dem, also, oder dem New Rumpf mit dem Foil aus dem Wasser,
drücken quasi.
Drücken den, und dann ziehen sie aber das Foil ein und bleiben aber auf dem einen Rumpf. Und das haben die anderen jetzt nachgemacht, ne?
Ja, ja, ich meine, H1 heißt ja eigentlich nur auf einem
Hull,
Hull,
One,
ne?
Ja.
Auf einem Rumpf fahren. Das ist alle Katamaransegler wissen das, gerade auf dem Vorwindkurs oder so, dann hängen sich teilweise sogar, also sag ich mal jetzt früher Tornado oder was gibt es diese Formula 18 Katamarane, dann wird sich sogar manchmal, habe ich gesehen, in Lee ins Trapez gehängt, um diesen Luftrumpf rauszukriegen. Dann hast du, klar, also die benetzte Fläche halbiert sich auf einmal. Einmal,
du weniger bist, im Wasser, ja.
Genau, bist deutlich schneller. Das ist schon klar, aber wie machst du das mit so Foils? Und das, genau, das sagte er dann, dass sie das entwickelt haben, dass sie quasi erstmal, normalerweise würdest du ja auch denken, alle gesamte Crew nach Lee, um quasi den Luftrumpf zu entlasten und dann den aus dem Wasser zu heben. Das ist so der Klassiker, aber jetzt haben sie quasi das Luftfoil dazu benutzt, quasi Auftrieb zu entwickeln. Und sobald er dann so ein bisschen aus dem Wasser kam, dann ist Luftfoil direkt weggezogen und ganz aus dem Wasser, sodass er halt früher auf den einen Rumpf halt kommt. Und ja, das ist allerdings dann eben nur in diesem Modus, wo eben nicht genug Wind ist, um richtig zu fliegen. Ne? Dann ist es eben schneller. Ne?
Und das Pumpen, weißt du, wer das erfunden hat? Das habe ich heute auch gehört. Kennst du die neue Regel mit dem Pumpen?
Nee.
Ne, die haben halt, die können mit dieser Hydraulik, die können die, indem die den Anstellwinkel ändern und hoch und runter pumpen, diesen Foil, machen die bei wenig Wind mehr Vortrieb. Und hilft auch, um das Boot irgendwie auf die Flüge zu kriegen.
Den Foil jetzt pumpen, oder? Das ist
ja, genau, richtig hoch und runter pumpen. Der Felix meinte, musste aufpassen, weil diese Hydraulik.
Das ist cool, das wusste ich nicht.
Die hat sowieso schon 80 Grad, diese Pumpen. Und wenn man das zu oft macht, dann kann mir das alles um die Ohren fliegen. Aber gibt es eine neue Regel? Weil das hat auch irgendjemand, ich weiß nicht.
Grad.
Genau,
ja, okay.
80 Grad Temperatur mit Celsius.
Okay, ja.
Und der meinte, wenn die, also zu viel pumpen darf man auch nicht. Das hat aber, so wie ich es verstanden habe, haben das auch die Deutschen erfunden, dass sie mal anfingen zu pumpen bei wenig Wind.
Gut, schon so.
Und jetzt gibt es eine Regel, dass man das nur dreimal pro Minute machen darf.
Ach so, nee, das ist neu. Weil ich kann es mir vorstellen, tatsächlich, weil wir kennen auch diese Pumpfoiler, ne, die dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe. Als ich Contender Euro am Silberplanersee gesegelt bin.
Ja, diese, wo die Leute draufstehen, immer so mit den Beinen runter.
Genau.
Ja, genau. Wahrscheinlich ist das der gleiche Effekt.
Da habe ich mit dem Bus irgendwie am Wasser direkt gestanden, dann morgens so spiegelglattes Wasser, gar nichts und so, weiß ich nicht, um 7 Uhr, da ist ja dann auch kein Wind, sondern ist ja immer Thermik. Und da hast du so, immer so platsch, platsch. Und dann waren die da wirklich so bei Seenebel, sind immer vom Steg auf so ein Foil gesprungen. Man kennt die alle, ohne Segel und alles. Ne? Und dann kannst du ja mit diesen Arme hoch oder auf die Beine, in die Knie gehen und hoch und runter, machst du genau diesen Pumpeffekt, den Schlag des Foils quasi unter Wasser simulierst du. Das ist ja dann wie so eine Flosse vom Wal, ne? Die Heckflosse, ich weiß gar nicht.
Ja, genau.
Das ist da dein guter Vortrieb, genau, und dann hoch und. Aber das ist natürlich, weil es gibt ein ganz interessantes, wollte ich mir eigentlich noch genau angucken, von wem war denn das? Vom britischen. Nee, gar nicht, vom kanadischen Wingtrimmer, der hat, weiß ich nicht, eine halbe Stunde ihm erzählt, wie diese Wings funktionieren. Da hat er unter anderem auch gesagt, ey, hier ist Hydraulik, hier ist so ein Lüftungsschlitz, haben die sogar drin, weil, wie du gerade schon richtig sagst, das dann zu heiß wird, wenn das zu oft in den Wing tatsächlich bedient, die Hydraulik da drin, das ist ja relativ filigran. Aber dass sie da wirklich pumpen mit dem Ding, das wusste ich auch noch nicht. Spannend, ja.
Ja, es ist ich meine, er hat eine halbe Stunde erklärt. Ich habe auch mir so viele Erklärvideos angeguckt.
Ja, ja.
Man versteht dann ein bisschen, muss man auch sagen. Ja. Also, es ist völlig, völlig irre.
Ach so,
ich finde, dass dieses ganze Format, also jetzt, ich habe mich da jetzt echt so reingeguckt. Am Anfang habe ich es ein bisschen verfolgt. Ich kam erst am Anfang nicht so richtig rein. Dann kam vermutlich durch Satznitz kamst, dass ich da natürlich irgendwie dann interessiert geguckt habe und auch durch den Podcast mit Erik, weil er so viel erklärt hat, was er, ich empfehle jedem nochmal diesen Podcast zu hören, weil der wahnsinnig viel sagt zu so einer Entwicklung auch so in so einem Team und so, wie das so funktioniert. Und man muss ja jetzt sagen, wenn man das jetzt zurückspult zu dem, was er da gesagt hat, alles richtig gemacht. Also diese Schritte, also die kommen ja genau so weiter, wie sie es machen wollten. Also es ist ja, die erreichen ja eigentlich ihre Ziele. Ich finde nur, so dieses ganze Format, also wenn man jetzt so, gestern haben sie dann die Weltkarte eingeblendet. Mein Gott, wie geil ist das denn bitte? Ich meine, das gab es doch auch noch nie so. Wenn ihr jetzt sieht, guckt ihr mal diesen Americas Cup an, wo ich noch nie so ein richtiger Freund war, außer von diesem, damals in San Francisco, von dieser Übertragung, dieses, was völlig neu war. Aber ansonsten finde ich immer, die ist drumherum, die ist gewesen mit diesen zickigen Milliardären und dann wird da immer rum diese Regeln, ja, wie machen wir jetzt hier, machen wir jetzt da und was machen wir eigentlich und wer darf eigentlich und sowas. Das ist so eine Ego-Veranstaltung, also wirklich, das ist, sowas geht mir echt so auf die Zeiger. Und dann hast du sowas, was wirklich um die Welt tut, was Leute auf Tribünen mitzieht, begeistert, was ZDF dazu bringt, das mal live zu übertragen, was auch eine Seltenheit ist im deutschen Fernsehen, dass Segeln irgendwie gezeigt wird und die ja auch nächstes Jahr weitermachen. Die haben ja schon angekündigt, dass sie in Perth dabei sind. Und dann hast du da so Charaktere, die echt cool sind, muss man sagen. Also auch echt Segler, die du, wenn du das mal verfolgt hast, also du sowieso so als Olympia-Fan, du kennst die ja alle, wie die noch in ihren, was weiß ich, saßen und um die Medaillen gekämpft haben. Das ist schon cool. Dann ist diese Technik dazu, dann diese auch so Köpfe wie, weiß ich nicht, ich habe jetzt, welches Team, ich glaube, das ist das Artemis, das ist von Anne Hathaway, die Schauspielerin. Ist die das?
Oh,
die
nee.
Das? Nee, welches hat die denn finanziert? Da gibt es auch so eine Investorengruppe.
Ist die bei den Franzosen? Oh, nee, da ist Mbappé.
Mbappé, ja, okay, aber ist ja egal. Also Anne Hathaway ist hat eine Investorengruppe.
Ja, die ist auch mit dran.
Hier Sebastian Vettel ist irgendwie da mit drin.
Ja, und ich hatte doch gerade hier die Iron Man, hätte ich fast gesagt, hier die Deadpool und Wolverine.
Ja, es ist krass.
Hugh Jackman und Ryan Reynolds, das fand ich nur so geil, die sind ja bei den Australiern drin und Jackman ist ja nun auch selbst Australier und die sind da sehr befreundet, die beiden Schauspieler da. Und dann machen sie so ein cooles, ich finde es lustig, einfach so ein Video, jetzt glaube ich vor dem Start, so nach dem Motto, also die muss man angucken, die witzeln da einfach so ein bisschen rum und denen gehört, und die sind ja voll mitbeteiligt. Also ist jetzt nicht nur, dass da irgendwie, ich glaube Mbappé, den habe ich jetzt noch nicht auf dem Boot gesehen und Anne Hathaway auch nicht.
Nee, der musste mal Hattricks schießen, diese
Woche. Genau. Das sind gute Namen dabei, aber jetzt, also Jackman, ja, und auch Sebastian Vettel ist ja nun voll mittendrin, irgendwie der lässt sich da blicken bei den Teams und also die finden da Spaß dran. Die müssen gucken, was machen wir mit der Kohle und ich glaube hier gerade Ryan Reynolds.
Ja, aber die geben die nicht, also ich glaube so ein Vettel, die sagt nicht, ja komm, egal, gib die Kohle weg. Ich meine, wenn du siehst, was so ein Team in den Anfängen, in den ersten Saisons hat war so ein Teamwert 4-5 Millionen, habe ich heute gelesen. Jetzt sind sie beim 50 bis 60 Millionen ist so ein Teamwert.
Genau.
So, ich meine, du investierst ja in was funktioniert und wenn du siehst, die ganze Vermarktung, dieses ganze auch, wie machen sie auch cool, diese, wo du drüber gesprochen hast, diese Filmreihe. Und das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in 2 Jahren wieder vorbei ist. Das wird weitergehen. Nee. Das war diesen Transfermarkt, da haben wir im Podcast auch noch nicht drüber gesprochen, ne? Dass sie jetzt
einen
Transfermarkt etablieren. Auch ein ziemlich cooler Move, weil das ist, wenn es auch das, was wahrscheinlich, wenn sich das etabliert und wenn dann Leute wechseln, dann gibt es dann auch natürlich viel zu berichten für die Medien. Das ist ja beim Fußball sind ja die Ergebnisse nicht mehr das, was geklickt wird, sondern nur noch, wer geht wohin und nur Gerüchte, weißt du?
Ja.
Ich glaube, dass die sich da ein bisschen da auch was natürlich von abgucken. Also auf jeden Fall machen die wahnsinnig viel richtig.
Ja, wobei, da hast du völlig recht, ich finde das auch mit dem Transfermarkt ziemlich cool, weil das haben sie ja auch nicht nur so aus Spaß gemacht oder wegen Abgucken, sondern tatsächlich, weil das auch eine Rolle spielt. Also die Teams wollen jetzt auch in die nächste Saison gehen und dann wissen, dass nicht mitten in der Saison einer abspringt, weil das ist ja auch den, muss man sagen, den Australien auch passiert. Da ist ja der Wing-Trimmer, der ist zu den Italienern gegangen und auch bei den Neuseeländern, dann ist der hier Meloni. Der ist, glaube ich, zu den Brasilianern gegangen als Vollcontroller. Das sind wichtigste Positionen.
Gibt ja auch nicht so viele, ne?
Nee, und du
kannst. Wahrscheinlich ist das wie so ein guter Wingtrimmer ist wie so ein Rechtsverteidiger. Die gibt es da so ein paar.
Ja, und wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger. Und das sagte auch Erik noch jetzt nochmal in dem, in den Kinoveranstaltungen da. Das ist ja, du kannst nicht einfach wie jetzt vielleicht auch beim Fußball, ich meine, da kann es jemand in der Jugend gut sein oder wie jetzt so ein Lennart Karl da bei Bayern, der ist plötzlich der Superstar. Ich habe ja irgendwie ein Video von dem gesehen, wie der auch schon als weiß ich nicht, 15-Jähriger da so ein Hackentrick und das Ding irgendwo rein.
In der Halle.
Genau.
Der war ja, glaube ich, 7 oder so.
Das ist völlig irre. Ja, aber das ist ja, und dann kommen die natürlich automatisch dann auch in diese, können die in so einer 11 Mann, Fußballgruppe auch irgendwann mal spielen und ihr könnt zeigen, das ist ja beim SailGP nicht, weil da kannst du noch so ein toller 49er-Segler sein, also oder Lasersegler, du wirst nicht mal eben so ein Volltrimmer oder so ein Flight Controller, weil es diese Möglichkeiten eben nicht gibt. Das ist schon ganz speziell. Insofern hast du schon recht. Die investieren in dieses Wissen, was jetzt ein Typ, der da im Grunde schon seit 3-4 Saisons das segelt, der. Das ist einfach, weil die eben nicht vorher trainieren können oder nicht auf dem gleichen Boot, wie das ja auch in der Olympiakampagne normalerweise macht. Ich meine, jetzt der nächste Olympiazyklus steht gerade an. Jetzt fahren die erst, also die Events, die sind im Winter jetzt in Lanzarote, die ganzen Klassen gerade, läuft gerade auch wieder irgendeine Veranstaltung und so, wo du einfach Wasserstunden sammelst und nachher dann gut wirst. Aber da geht das halt nicht. Du musst Wissen ansammeln. Klar, es ist immer noch gut, also für so Newcomer, das hast du auch nirgendwo, dass alle Daten offengelegt werden. Das heißt, bei dem bestimmten Wind können die in so einen, in diesen Datensatz des Siegers reingehen und Leute, die jetzt neu kommen oder auch noch nicht so lange dabei sind, können sehen, aha, wie haben die denn genau ihren Foil eingestellt, wie viel Grad oben und achso, das ist mir eben nochmal eingefallen, das fand ich auch ganz witzig bei der Erklärung dieses Foils von dem hier Paul Campbell James, von dem Wingtrimmer von Kanadiern. Wie der das nochmal zeigte, das kennst du beim normalen Boot auch nicht. Die haben jetzt ja da auch einen neuen Foil jetzt nochmal gesetzt, einen 27,5 Meter Foil. Du kannst jede Elemente, die Elemente von diesem Foil und
Wing meinst du?
Von dem Wing. Ja, genau.
Du hast Foil gesagt.
Ja, du hast recht. Ich meine den Wing. Kannst du quasi.
Du hast im Interview mit Erik Heil gesagt, ich hätte keine Ahnung.
Ja, hast du. Da hast du jetzt dann los.
Falls du nochmal Wing und Foil verwechselst. Ne?
Ja, ich hatte gehofft, dass du es nicht hörst. Aber
ich höre alles. Erik hat mich angerufen, deshalb.
Ja, habe ich mir auch schon gedacht.
Genau, was mit dir los war, hat er gesagt.
Aber das sieht total krass aus. Das heißt, du siehst das. Normalerweise hast du ja ein Segel, ein Achterleak vom Segel, siehst du, wie das auftwistet, so beim normalen Tuchsegel. Dann machst du es oben ein bisschen offener und unten ist es ein bisschen geschlossener. Du kannst ja mit Unterleak und Cunningham verändern, mit Mastbio. Und die können jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Elemente das sind, die sind in diesem Hauptfoil, glaube ich, also Wing. Also Foil ist ja auch ein Synonym für Wing, deshalb ist es irgendwie, das ist ja auch quasi eine Tragfläche in dem Sinne. Nur dieses die halt am Wind und die andere ist unter Wasser.
Red dich nur raus.
Also du kannst diese Elemente halt unterschiedlich unabhängig voneinander halt beeinflussen. Das heißt, oben bei stark, wenn man richtig viel Wind, dann ist diese Wing quasi gar nicht so wie so ein Segel das Profil nach Lee gewölbt, sondern es klappt nach Luftweg, das Achterleak. Also es ist total verdreht, vertwistet, sodass du oben auch Druck rauslassen kannst, beziehungsweise sogar aufrichtendes Moment. Also es hat ganz wenig mit dem zu tun, was man so vom Segeln kennt. Aber es gibt eben diese Daten, die, wo man sieht, oh, der eine war schnell und dann kannst du gucken, der hatte oben sein Wing-Element irgendwie auf 15 Grad, wir sind es aber leider nur auf 12,5 gefahren. Probieren wir mal, wie das ist, wenn wir das dann so machen halt. Ne? Also das ist natürlich auch total hilfreich, um auf Speed zu kommen. Deshalb haben ganz viele von den Teams Datenanalysten, erzählte Lennart jetzt auch beim deutschen Team, dass sie natürlich mit Datenanalysten auch arbeiten, aber teilweise werden die sogar genannt da im sogenannten Team Roster, wo die, wer alles dazu gehört, also die Spanier sind beim letzten Event da groß aufgetreten mit Also zumindest in der Übertragung mit einem Teampsychologen, was alles dazu gehört, also um so auch interne Streitigkeiten zu schlichten. Also es wird immer professioneller und naja, aber da reinzurutschen wird immer schwieriger für irgendwelche Newcomer. Jetzt haben sie gerade, die Amerikaner haben tatsächlich,
Meinst du, dein ganzes Contender-Karriere ist umsonst?
Ja, das wird nicht reichen für einen alten Mann. Wobei es sind viele dieser tatsächlich nicht, dass ich das könnte, aber ich viele von, auch mit dem Alter, dass sie in der Coach-Rolle sich präsentieren. Ich habe zum Beispiel eben noch gesehen, Video von die Dänen haben ja gewonnen, das Event. Und da steht dann vorne in der ganzen Gruppe Francesco Bruni und der ist eben, okay, alte Laserkumpel, aber der natürlich auch beim letzten Luna Rossa America's Cup noch gesteuert hat auf höchstem Niveau, aber da schon gesagt, okay, das ist mein letztes Event. Also er ist eigentlich nicht mehr aktiv als Steuermann dabei, sondern viel als Taktiker. Naja, und da ist er jetzt als Coach da drin und jetzt gewinnen die nicht jetzt plötzlich, der hat das glaube ich auch schon ein paar Mal jetzt die auch begleitet, aber also so kannst du natürlich solche durch Einstellen von Coaches, von einer Teamsystematik, von einer Teamstruktur, da ganz viel Sachen drehen und es ist alles viel, viel mehr als einfach jetzt nur der Steuermann, der da irgendwie was verkackt oder eben halt nicht, ne? Also das finde ich schon faszinierend, ja.
Das war heute, hat der Felix erzählt, dass die so wie so ein gestriger Abend dann verläuft. Das ist ja, wenn wir noch irgendwie einen Kopf haben, dann gucken wir uns noch irgendwie die anderen an, was die gemacht haben und sowas. Muss man eigentlich auch sagen, da muss man auch gut abspeichern, wenn man da von gestern Gewissheit hat, weil heute was wieder anpasst.
Ja,
das ist natürlich
ja.
Auch immer eine winzige. Wenn du zum Vergleich, gestern hat der Sieger von dem letzten Fleet Race hatte eine Flytime von 1,2%. Heute Dylan Fletcher 98,2%. Also ja, ich meine, da helfen dir die Daten von gestern ja, überhaupt gut. Nicht.
Nee, mehr. Hast du völlig recht. Und dazu kommt noch, haben wir gerade drüber schon, zum ersten Mal ist eben mit diesem 27,5 Meter hohen voll gesegelt worden.
Wing.
Ja, Wing. Okay. Wing. Und vorher war das ja 29 Meter hoch, das Ding. Das haben sie runtergenommen. Also es ist ja quasi nochmal diese Daten, wo ich gerade davon sprach, die sind dann erstmal gar nichts mehr wert. Ist noch gar keiner mit gesegelt. Und das heißt, es muss ja nicht schon selbst irgendwie erarbeiten. Das Spiel ist wieder neu und genau wie du sagst, jetzt alles das, was du eben schon sagst, mit diesem H1-System, klappt das denn mit diesem Foil jetzt im Grunde oder mit diesem Wing oder aber auch mit dem Foil, dann passt das in dieser Kombination so zusammen. Dann musst du sich wieder neu empfinden. Und das fand ich tatsächlich, das hat auch Lennart nochmal gesagt, ich frage mich ja auch immer, ist es denn eigentlich nur noch Datensegeln oder wie viel Gefühl muss man denn eigentlich haben? Und er sagte, nee, also gerade bei dem leichten Wind, da musst du schon als, gerade auch als Steuermann oder als Team, das gehört Gefühl ganz viel immer noch dazu, wann bist du an dieser Startlinie? Ich fand zum Beispiel, gestern hat ja Tom Slingsby, die haben es ja fast noch verkackt, weil da unter die Top 3 in der Gesamtserie zu kommen, weil
ja.
Sie zwei Frühstarts gefahren haben. Und Dann dachte er, sie haben gesagt, so, hey, gehen dem jetzt die Slingsby, gehen die Nerven durch oder so. Weiß natürlich, ob er dann, aber er sagte, die Software wäre einfach ein bisschen falsch gewesen. Man fragt sich natürlich, wie kann das sein? Aber die gucken natürlich auf ihre Daten, auf die Zahlen und wenn, ich weiß nicht, ob die Zeit falsch getickt haben, aber eigentlich ist es ja eher die Software berechnet ja auch den Speed, also Time to Kill zur Startlinie, wie viel bist du zu früh oder kann ich jetzt auf den Knopf drücken und Gas geben und mit Vollgas irgendwie losfahren? Das berechnet die ja mit gewissen Daten und wenn das natürlich alles nicht stimmt, dann war, wie sagst du, war zweimal zu früh und war dann ja auch ganz hinten und ich glaube, in dem Event sind die ja auch nur, sind sie Vorletzter geworden oder so? Wir müssen
ja,
da nochmal sprechen,
das,
ne?
Das war nicht richtig, das war nicht richtig gut. Ja. Aber das, du siehst es auch, ich meine, ich fand es in dem letzten, Vorletzter ist es geworden, ich gucke gerade.
Ja. Vor dem Spanier, oder?
Hinter den Spaniern.
Hinter den Spaniern, okay.
Ja, genau.
Ein hinter den Spaniern, ja.
Hinter den Spaniern, genau.
Okay.
Der Dylan Fletcher hat im letzten Fleet Race sind die über die Ziellinie gefahren. Hast du den gehört, wie der gesagt hat, okay, let's go for the 2 Million Lottery?
Ja.
Da siehst du mal, wie die das auch bewerten. Ich meine, du musst dazu sagen, das fand ich das Einzige, okay, das ist eine Diskussion, wenn man die jetzt aufmacht, hängen wir in 4 Tagen noch hier. Ob das so ausreichend ist, dass man so eine Saison beendet mit den ersten dreien, die dann, ich weiß, 4 Minuten auf einen 700 Meter Kurs fahren und danach ist entschieden, wer es gewonnen hat. Das fand ich ein bisschen zu kurz. Also auch vielleicht auch, weil ich krank war und noch hätte lieber gucken können. Ja. Aber ich fand so, mach doch 3 oder 5 Rennen oder so. Vielleicht so Best of 5 oder Best of 3 oder whatever.
Ja.
Aber du siehst, selbst so ein Slingsby, der ohne Zweifel ein totaler Vollprofi ist, sagst du, es ist natürlich immer Lotterie-Segeln.
Fletcher, ne? Ja, ja, genau. Ja,
Fletcher, genau.
Ja, ja, natürlich. Ja, das wissen die natürlich auch alle, das weiß auch jeder, der da reingeht. Aber du musst eben auch erstmal in dieses Finale kommen. Das ist ja gerade die große Diskussion, auch im olympischen Sport, hatten wir auch schon mal angeschnitten, das Thema, der Fernsehmoment ist wichtig, steht irgendwie über allen und der passt nicht so richtig zum Segelsport allgemein, weil Segelsport ist eigentlich eine Durchschnittssportart. Und die besten Segler, die gewinnen vielleicht Weltmeisterschaften über eine ganze Serie, wie man das so kennt. Und dann ist es schon fast fahrlässig, ein Rennen zu gewinnen. Das sagt man immer schon in der Serie, der hat ein Rennen gewonnen. Dann heißt das eigentlich schon fast, du hast im Fleet Race ein zu hohes Risiko eingegangen. Weil es ja, wenn man, sag ich mal, als Einziger nach rechts fährt und dann kommt der Rechtsdreher, dann bist du Erster. Aber wenn der Linksdreher kommt, bist du Letzter. Und dann sagt man eigentlich so, ein guter Segler, der startet irgendwie in der Mitte, guckt dann, wenn jetzt der Rechtsdreher kommt, das ist vielleicht eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, fahre ich ein bisschen mehr rechts, aber kann auch sein, dass er links ist. Und dann bist du eben, weiß ich nicht, bei einer großen Fleet Race, jetzt bist du 15. und wärst dann im Rennen, fährst langsam nach vorne und wirst dann 8. im Ziel. Und dann machst du es, weiß ich nicht, 10 Mal und dann hast du einen Vorsprung von 20 Punkten vor den ganzen anderen, die... Ja, vielleicht dann irgendwie, sag ich mal, so die, man sagt immer ein bisschen abfällig, so die Eckenheizer oder. Und das schließt du natürlich beim Segelsport, versuchst du durch möglichst viele Rennen im Grunde auszuschließen, diese ganzen Winddrehungs, man sagt ja oft Schweinereien, die du vielleicht nicht so ganz berechnen kannst. Und am Ende, eigentlich kannst du das nicht kompensieren, wenn du sagst, ich habe jetzt ein Rennen und das zählt und das sind dann 2 Millionen Dollar. Aber die wissen das natürlich, und hier beim SailGP funktioniert das sofern, finde ich, ganz gut, weil es ist ja auch ein Durchschnittswert, die sind ja jetzt nicht zufällig nach einer Regatta.
Nee, die 3 waren ja vorne, genau.
Genau, sind nach 12 Rennen, es war klar vor dem letzten Event.
12 Events, ja.
Ja, 12 Events.
Mal 6, das sind immer 6 Rennen, ne? Also...
Ja,
wenn sie es durchziehen, ne, sind es, glaube ich.
Also haben auch schon mal 7 gefahren. Das hat mich auch schon mal, dass sie am ersten Tag 4 und dann am zweiten nochmal 3. Das
sind so zwischen 30 und 40 einzelne Rennen.
Genau. Ja. Und dann, wenn dann welche ausfallen, klar, schaffen, dann kommt immer noch das Finale hinten dran. Und naja, da hast du natürlich, wir haben ja auch drüber berichtet, welche Unglücksgeschichten, wenn das Foil weggerissen ist, was ja auch den Australiern passiert ist und Neuseeland ja auch mal. Dann hast du einfach mal einen kompletten Ausfall von so einem ganzen Rennen. Oder es passiert, was den Deutschen in Sydney passiert ist, eben unglücklich beim Training ja nur ein Crash, wo die mit 18 Minuspunkten rausgegangen sind wegen der Strafe. Also wo eigentlich die ganze Saison schon vorbei war, konnte man eigentlich im Vorhinein schon, das kannst du gar kaum noch aufholen. Also wo das quasi kompensiert wird über diese gesamten 12 Events, dass du dann auch mal Bad Luck haben kannst. Und so waren ja jetzt tatsächlich am Ende nur noch vor Abu Dhabi, nur noch Spanien hätte eine Chance gehabt, außer den anderen dreien rein rechnerisch in dieses Dreierfinale zu kommen. Deshalb ging es da natürlich nachher dann auch drum. Also es sind dann schon eben die Teams, die auch Favoriten sind, die waren dann im Grunde dann auch, hatten die Chance dann auf diesen großen Jackpot halt. Und aber klar, im Endeffekt war es ja auch so, ich meine, die Briten haben geführt nach der Saison und die haben jetzt auch gewonnen, insofern alles gut. Aber wenn jetzt, ich glaube, das war beim letzten Mal, war es tatsächlich so, die sind die Spanier, genau, war ja noch Finale in San Francisco, die sind genauso als Vierter in dieses Event gegangen, haben es dann so im letzten Rennen geschafft, quasi auf den Saisonplatz 3 zu kommen. Und ja, haben dann dieses Dreierfinale gewonnen. Also eigentlich als Vierter vorher. Also da würde man sagen, ist eigentlich maximal schlecht. War natürlich mega spannend, hat eigentlich gar keiner drüber gemeckert. Die Segler selbst meckern sowieso nicht drüber, weil die sind natürlich froh, da irgendein Format zu haben, wo sie auch, muss man sagen, Geld verdienen können als Profis, was ein TV-Event ist eben.
Und auch wohl offenbar amtlich Geld, ne? Ich habe was gehört von irgendwie so, also nicht fünfstellig, nee, wie sagt man das denn? Was verdienen die?
Ich meine, ich habe es auch mal, ich glaube, so ein normales Crew-Mitglied, ja, es ist noch nicht ganz 100.000 in dem Bereich. Also in
ach
dem
so, Bereich okay.
Ja. Also es ist schon nicht so viel, aber so ein Driver und so, das ist schon, glaube ich.
Aber die Preisgelder werden aufgeteilt.
Ja, was heißt, ja, aufgeteilt, das sagen sie immer.
Die gehen in die Crew rein, ja.
Genau, aber im Endeffekt muss man ja, glaube ich, auch überlegen, wie auch immer das, wie welches Team das auch immer macht. Im Endeffekt hast du ja Kosten, die haben ihre Sponsoren und klar ist natürlich gut, wenn jetzt jemand 2 Millionen Dollar gewinnt, aber ich weiß nicht, also eine Saison kostet bestimmt deutlich mehr. Wie die ihre Budgets dann jeweils stacken, das weiß man ja auch nicht. Ne? Also natürlich werden die irgendeine Provision dann kriegen, wenn sie sowas gewinnen. Aber weiß nicht, ob jetzt genau 2 Millionen Dollar. Ja, du weißt ja nicht, wie so ein Team das intern jetzt im Grunde verrechnet, aber es ist schon gut. Ich meine, es gab ja auch für das Fleet Race jetzt nochmal der Sieger. Also die Dänen haben ja auch immerhin 800.000 gewonnen, ne? Also für das letzte Event. Alter, fließt schon Geld.
Ich habe irgendwo so eine Geldtabelle gesehen.
Ja.
Und da, ich weiß gar nicht, muss man mal raussuchen.
Ach, für die ganze Saison, wer am meisten gewonnen hat?
Für die ganze Saison, ja. Die wurde eingeblendet. Genau. Jetzt bin ich dummerweise, weiß ich nicht, wo sie ist.
Ja.
Wenn ich sie finde, hänge ich sie noch in die Shownotes ran. Kann man sich mal nachgucken.
Genau.
Da waren die Deutschen ungefähr gleich, aber das ist natürlich schon Kohle. Du denkst nur so, na gut, aber die geben auch ordentlich aus. Also das ist
eben deutlich.
Aber gut, es sind ja Sponsoren noch da, es sind
genau.
Es sind Fernsehgelder, werden reinkommen. Gut, das wird jetzt auch nicht so viel machen, aber Zuschauer, das kostet auch irgendwie natürlich.
Ja, du.
Sie auch ein bisschen was rein, obwohl das so ein, die Stadt Sassnitz wird auch nicht umsonst die Bühne aufstellen. Oder also das kostet ja alles Geld.
Klar.
Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass die jetzt da mit einem Plus rausgehen, diese Veranstaltung. Aber gut, das ist natürlich eine Investition in die Zukunft. Ne?
Naja, ich glaube, so Events, also weiß ich nicht, ob Sassnitz dafür was bezahlt, ist glaube ich schon fast, weiß man nicht. Ne? Also,
nein, aber die Sassnitz wird dafür was kriegen, weil die stellen ja nicht umsonst irgendwie ihre Fläche zur Verfügung, glaube ich nicht.
Ja,
oder?
Also wenn dich erinnerst, ich meine, das ist jetzt wieder America's Cup, aber diese sogenannten Bidding-Prozess, wo geht das dann hin? Nach Barcelona, da sind ja Millionen von Dollar, damit es da hingeht. Und ich glaube auch Abu Dhabi wird Fettkohle bezahlt haben, damit die da hinkommen. Sonst würde keiner da so ein super Revier wie San Francisco, wo es ja ein paar Mal jetzt war, wo es einfach auch hin musste, weil die Liga auch sagt, ey, wir wollen spektakuläres Finale zeigen, ne? Und die wollen nicht so ein Eierfinale bei Flaute, was sie jetzt, muss man ja ehrlich sagen, jetzt eigentlich ja gezeigt haben. Aber die sind in Abu Dhabi gewesen, weil die Fettkohle da auf den Tisch legen. Ich weiß nicht, wie viel, das kann ich jetzt nicht. Aber das ist schon, glaube ich, eine große Einnahmequelle der Liga. Das war ja auch so ein Thema, ich weiß, Neuseeland, haben wir eben kurz drüber gesprochen, Christchurch, dann hatten wir doch das Thema, dass da plötzlich Delfine rumschwammen und dann ein Renntag ausfiel, weil die Umweltschützer oder es auch doof fanden, weil auch, weiß nicht, es war alles ein bisschen zweifelhaft, was da so passiert ist. Und dann haben sie ja, dann wenn ihr da Mist macht, dann Auckland zahlt mehr. Und jetzt sind sie in Auckland wieder, beim nächstes Jahr auch. Ich glaube, dieses Jahr waren sie auch wieder da, haben sie dann quasi weggenommen. Obwohl das das bestbesuchte Event von allen irgendwie war. Also das sind die Karten, die diese ausspielen können. Ne? Aber ja, muss man schon. Aber man muss ja jetzt auch nochmal über so ein Finale, ich bin noch ganz beeindruckt von dem Dreierfinale, wie es dann eben auch gelaufen ist. Da ist ja dann auch, ja, weiß ich nicht, 4 Minuten hat das, glaube ich, gedauert. Es ist das schon faszinierend. Ja, wer gewinnt denn da jetzt eigentlich, ne? Und wie viel Glück ist wirklich dabei? Es ist ja immer, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, ne? Was Glück oder Fortune, ich sage immer Fortune, das musst du dir selbst selbst erarbeiten und musst.
Immer Glück ist Können.
So, das sagst du mal, das finde ich auch sehr, sehr gut. Aber es war jetzt bei weitem nicht so, dass die Briten da überragend gewonnen haben, weil sie haben erstmal den Start. Also eigentlich der Moment, wo du sagen würdest, ey, da kommst du auf Nerven und auf Können im Grunde an. Und das hat eigentlich dieses Linksby, der es ja dreimal gewonnen hat, das von Vieren, die Finals. Da hat er mit Abstand den besten Start gefahren. Und normalerweise kann so ein Ding auch noch, ja, kann dann souverän nach vorne gehen. Aber ja, die haben es dann auf dem Kurs nicht hingekriegt. Die eine Wende hat nicht geklappt. Da sind sie ein bisschen lange von den Foils drunter gewesen. Und die Briten waren letzter und haben sich, hatten auch eigentlich keine Chance. Ich meine, so ist es dann beim Segeln. Am Anfang mussten sie als Erster weghalten, weil sie nicht hinter den Neuseeländern hinterherfahren durften. Sonst wären sie da im Windschatten gewesen. Dann sind sie auf der Kreuz unten, sind durchs Gate, waren immer noch Letzter und konnten eigentlich auch nicht den Neuseeländern hinterherfahren, mussten sofort wenden, haben da eine JK gefahren, eine John Kostecki-Wende, wo die er damals tatsächlich bei diesem Finale, wovon du gesprochen hattest, in Neuseeland beim America's Cup, da war ja der Taktiker bei BMW Oracle, der nachher dann geflogen ist, weil es alles nicht ging. Und der, warum auch immer das mit dem zusammen, der ist dann, fährst du halt quasi mit hohem Speed, kommst du ja Vorwind unten am Gate an und nutzt diesen Speed, um sofort bei der Gate-Runde eine Wende zu fahren, bist dann ein bisschen schneller, dadurch verlierst du ein bisschen weniger bei der Wende. Das haben sie halt aber perfekt gemacht, aber auch keine andere Chance gehabt, weil die anderen beiden Seiten bei drei Booten waren eben besetzt. Wenn sie ums andere Gate gefahren sind, hätte er noch eine Halse fahren müssen. Also, das hat sich dann irgendwie so ergeben. Dann waren sie natürlich schnell, waren irgendwie dran und die Australier haben ihren Fehler gemacht. Und dann hat sich das so ergeben, dass sie auf der linken Seite durch dieses Andersfahren, also antizyklisch im Vergleich zu den anderen, waren sie dann auf der linken Seite, haben dann da den auch einen Linksdreher bekommen, den die anderen nicht bekommen haben. Ja. Und insofern hat sich das so entwickelt, dass er dann oben hat er auch nochmal einen tollen Move gemacht, so haben abgebremst quasi, um noch hinter den Australiern durchzukommen.
Ja, Wahnsinn,
Und um diese, haben so einen kleinen Aufschießer gemacht und das musst du auch erstmal hinkriegen. Und dann quasi um die rechte Tonne zu fahren, der Wind war da schon so weit links gedreht, dass sie dann eigentlich nur noch halten mussten und meilenweit vorne waren. Also das hat sich da im Grunde so hingedreht, jetzt das Rennen auch für sich. Natürlich musst du erstmal auch diese Manöver, wie du gerade sagtest, 98% Volltime, wenn es eben so war, dann gehört das dazu. Dann muss man auch sagen, dahinter, es ist ja auch nicht nur dieser Fletcher, sondern da steht eben eine Hannah Mills dahinter, die, glaube ich, Weltseglerin des Jahres, mehrfach, die erfolgreichste, ich glaube, die hat ja für 70er, ich glaube, zweimal Olympiasieger und hat drei Medaillen, die dann am Grinder steht. Das ist eigentlich eine kleine für 70er Mädchen, die ja nicht jetzt...
Hast du Mädchen gesagt?
Ja, ich habe Mädchen gesagt, weil die ist wirklich, wenn du 70er, Steuerfrau, Steuermann, da musst du ganz klein sein und das sagt immer schon mal, okay, das ist ein U75 Kilo Mensch und dann brauchst du einen Vorschotter, der eben möglichst lang und schwer ist. Das ist die besten Konstellationen. Das hat sie perfekt damals in ihrer Karriere ausgebildet. Man würde nie denken, also quasi die kleinsten Körpermaße, dass jemand damit am Grinder dann steht. Aber ja, sie muss ja fit genug sein. Und dann ist sie ja nicht nur, also Grinder sind ja dann im Vierer-Modus gefahren, was immer von der Wettverleihung, von der Organisation wird vorher immer angesagt, welcher Foil wird gefahren, welcher Wing und welche Crew-Konstellation. Das wird vorher immer angesagt. Und das war jetzt, gestern sind sie, glaube ich, zu dritt gesegelt, ne? Und heute zu viert. Und war Strategin und hat aber vorne am Grinder gestanden. Aber die ist eben richtig gut auf der Position, eine super Seglerin. Andere haben da ja eher nochmal Leute drauf, die auch aus anderen Ecken des Segelsports kommen, nicht so erfahren sind. Und bei den Frauen, ich weiß gar nicht, ob so viele Medaillenseglerinnen, ich komme mir jetzt gar nicht mehr auf. Sind sicherlich ein paar auch dabei, aber keine, die so viel Edelmetall, olympisches Edelmetall um den Hals hängen hat wie Hannah Mills. Also die steckt da sicherlich mit dabei. Und dann auch ein ein, der, die haben ja den, ich glaube, das ist der Wing Trimmer, ist der australische Olympiasieger im 49er, der mit Nathan, oh, tue ich jetzt, das ist doch Goops, ist, glaube ich, ein Australier, der mit Outeridge damals 49er gesiegelt ist. Also kreuz und quer sind das alles große, große Namen, die eben einfach mit dazugehören und so ein Team im Grunde ausmachen. Das ist viel, viel mehr als eben nur der Steuermann. Und inzwischen wissen wir ja auch, da sitzen Leute an Land. Lennart hat auch ein bisschen davon erzählt, die siehst du ja teilweise mit den Kopfhörern an Land. Die können direkt einen Einfluss nehmen und sagen, ey, hier gleich noch 10 Meter fahren, danach kommt der Linksdreher, einmal wenden. Also auch da sind gute Segler dabei.
Das hat der Felix heute erzählt.
Ja.
Der war dann in der Pause zwischen den Events und dem Grand Final, war der in diesem Kontrollzentrum,
ja,
wo diese ganzen Monitore stehen. Und die sind dann ja auch noch da irgendwie verbunden nach so und so. Also es ist ja, da sitzen sehr viele Leute, die sich auskennen und Ingenieure und Leute, die wirklich richtig Ahnung davon haben, vor Monitoren weltweit und geben da ihr Feedback zu. Das ist echt krass. Ich habe gerade geguckt, ich habe es gefunden.
Ja.
Die Preisgelder.
Mhm.
Gut, Emirates hat natürlich am meisten, die Briten. Inklusive der 2 Millionen
ja.
Dollar
ja.
von heute sind es 4,4 Millionen, die sie reingefahren
ja.
haben.
Ja.
Neuseeland 1,76 und die Deutschen, also insgesamt waren es 12,8 Millionen US-Dollar haben sie ausgeschüttet. Und die Deutschen haben halt 480.000 US-Dollar gekriegt.
Ja.
Gut, damit kommst du jetzt nicht weit. Das geht an Reisekosten
ja.
schon drauf.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt, aber es entwickelt sich ja und die. Es kommen ja, wie gesagt, das Preisgeld haben sie ja auch erhöht. Ich glaube, das erste Rennen war das 1-Million-Dollar-Rennen, ne? Vor 4 Jahren, glaube ich,
ja.
im Event. Das hat ja damals noch alles Larry Ellison bezahlt, der ja auch immer noch da ja auch mit Geld drin steckt.
Geld aber, ist da, ne?
Ja, Geld ist schon da, aber es ist schon, ich glaube, was man eher gucken muss, ist so diese ganzen Fernsehrechte-Geschichten. Da ist ja so eine Marketingagentur, eine weltweit, ich kriege das gar nicht mehr zusammen, wie die heißt, aber als die da eingestiegen ist, ich glaube vor 2 Jahren oder so, da hat man, wow, was wollen die denn im Segelsport? Ne? Und die gehen da nicht hin, weil sie alles Segler sind, oh, wir gucken uns mal ein bisschen Segeln an, sondern weil die Entwicklungsmöglichkeiten sehen eines solchen Sports und neben diesen anderen bestehenden Sportarten, wo ja jeder von weiß. Und das ist, glaube ich, da ein ganz, ganz großer, schon eine Investition in die Zukunft, wo sie tatsächlich sehen, dann geht mal irgendwie was ab, ne? Also immer mehr. Und wie gesagt, nächstes Jahr soll ja das nächste Team, was eben schon kurz angesprochen, Artemis kommt dazu. Eigentlich sollten es 2 Teams sein. Das ist jetzt ein bisschen erstaunlich, weil die haben auch 2 Boote gebaut. Wäre das ein zweite Team, das ist dann wohl abgesagt worden, weil die hatten dann überlegt, mit 2. Also das wären dann 14 mit 2 7er Fleets zu fahren, die Fleets dann auch zu trennen. Das wird jetzt nicht passieren. Dafür haben sie aber dann ein Boot, was als Trainingsboot tatsächlich eingesetzt werden kann. Da haben sie sich schon alle gefreut. Auch hier unser CEO Kriegelstein vom deutschen Team sagt, das haben sie immer quasi versprochen, gerade den Newcomer-Teams von der Organisation, dass dann irgendwo ein Boot lief, wo man dann, klar, man muss Geld bezahlen. Ich glaube, letztes Mal lag ein Boot in Bermuda, wo die Teams trainieren können. Aber wo man dann quasi Geld auf den Tisch und sich Trainingszeit kaufen kann. Und so geht das dann schon weiter. Und auch alle Teams rücken immer näher zusammen. Bei den Ergebnissen sieht man das. Das ist alles ja eben nicht
nur. Aber das wird spannend. Die neue Saison fängt übrigens an, was für ein Zufall. Am 17. Was fängt da noch an? Die Boot Düsseldorf, unser Podcast-Fahrt. Ne? Ja, genau.
Stimmt.
Übrigens. Habe ich munkeln hören, dass Erik Heil trotzdem da ist, wohl, angeblich. Gibt es Gerüchte und Munkeleien, dass er am 2. Wochenende da ist. Da sind wir dann jetzt nicht mehr da.
Ah, auf der Boot, Mats.
Genau, aber ist auch gut, mit mir spricht er jetzt eh nicht mehr, weil ich ja keine Ahnung habe, was du mir gesagt hast.
Doch, ne? Er hört das ja.
Ich frage dir mal mit Wingfoil und Wing und Foil den Unterschied, ob er dir das mal erklärt. Wir können das ja so machen, nächstes Jahr, ich mache Wingfoil und du machst Foil-Wing. Dann fährst du immer auf den Kopf.
Aber dann sag doch mal, wie hat dir das deutsche Team denn gefallen in Abu Dhabi? Das war ja wieder Hammer, dass sie das erste Rennen gewonnen haben, ne?
Ja, ich fand's super. Also dafür ist natürlich immer schön, wenn du gleich wie ein sagst, das erste Rennen erstmal gleich auf 1
ja.
und sagst du, gut, jetzt bleibe ich dran.
Geiler Start. Hammer.
Ja. Nee, ja gut, ich meine jetzt dieser letzte Platz heute, das war natürlich irgendwie ein bisschen Pech und das kann natürlich auch passieren.
Ja.
Gestern war halt kein Wind, das ist halt auch so ein Glücksspiel. Aber auch heute waren die im ersten Rennen wieder Dritter und ich finde die Starts macht er gut. Jedenfalls immer besser, das haben sie auch gesagt, dass sie das verbessern wollten. Generell, also ich finde, dass die sich natürlich, die Kurve geht ja wirklich nach oben. Und die machen ja gute Plätze. Lustigerweise hat Felix heute gesagt, ja, was würde ich denn wünschen? Ja, gestern, ob sie den ersten Platz machen? Ja, erster glaube ich nicht, aber zweiter wäre super. Weil wir waren jetzt alles außer Zweiter. Und naja, so, ich mach's mal, seit Sassnitz haben die ja schon echt abgeliefert.
Ja.
Gut, jetzt heute ist dann auch speziell mit dem mit dem Wind gestern und irgendwann ist mir auch die Luft
Ja,
raus,
aber
also.
wobei ich glaube, dass mit dem Wind gestern, da sind sie ja eigentlich, wie gesagt, in Genf haben sie ja auch gewonnen. Das war ja kein
Ja,
Zufall.
gut,
Man
stimmt.
muss dann schon sehen, dass man bei wenig Wind das auch gut abliefert. Und es ist ehrlich gesagt, bei wenig Wind, das mag zwar nicht so spektakulär aussehen, aber ich glaube, dass dadurch, dass es einfach ein bisschen langsamer abgeht, ist es viel berechenbarer. Weißt du, du kannst ein bisschen mehr so im Voraus gucken, weil es einfach alles nicht so schnell funktioniert, ne? Also die hatten zum Beispiel ist ja komisch, mein erster Rennen, okay, der Start war genial, das haben sie aber dann auch nach Hause gefahren das ist dann relativ einfach. Im zweiten Rennen, wo sie letzter geworden, das war gar nicht so schlecht. Das war einfach, ich glaube, ich, das war, sind auf dem, auf der letzten, also an solchen Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen,
Ja,
liegt es dann manchmal,
Mini-Fehler.
sind dann an der, ja, ich weiß noch nicht mal, ob es
Nicht mal
dann
Fehler, genau,
Fehler,
wollte ich
genau,
gerade
weil,
sagen.
weißt du, dann ging es dann nach links, so mussten sie auf dem Vorbildkurs nach links abbiegen zum Ziel und dann waren sie, glaube ich, lass mich lügen, aber immerhin so ein Neunter oder sowas um den Dreh und dann kam aber von der linken Seite so gerade, weiß ich nicht, um ein paar Zentimeter, ich weiß gar nicht, wer das war, ob das Italiener waren oder jedenfalls kamen die in diesen Dreilängenkreis rein, sodass die nochmal, und die mussten dann halsen quasi, diese Italiener sind dann innen gehalst und aber die Deutschen mussten ausweichen mit einer Halse, sonst hätten sie ein Penalty gekriegt und dadurch quasi zwei Halse fahren bei null Wind und da sind
Ja,
natürlich die anderen
stimmt, dann
innen
standen die.
reingefahren. Und die hinteren beiden sind nochmal innen vorbeigefahren. Das sind so Sachen, wo du, das kannst du eigentlich nicht berechnen. Klar, wenn sie jetzt im Vorhinein diese Layline zu diesem bisschen weiter rausgezögert hast, das geht ja da wirklich um ein paar Zentimeter, wenn sie vor den anderen vielleicht noch vorbeigekommen. Aber ich fand's, das sind ja teilweise so Geschichten, die ergeben sich quasi gerade, genau wie auch dieses Finale. Das sieht dann mal aus wie Glück oder Pech. Aber im Endeffekt kann man bestimmte Sachen dann auch im Vorhinein ein bisschen berechnen oder eben, naja, das ist, wenn
Ja,
dann.
es ist natürlich auch heute war in dem zweiten Rennen, wo sie ja auch Letzter geworden sind, da sind die ja mit einem Penalty reingegangen, sind als Letzter
Ja.
und zwar mit Abstand.
Startpenalty.
Und dann lagen sie zwischendurch schon wieder auf acht oder
Richtig.
neun Mal.
Ja.
Und dann gab es irgendwie eine ganze, ich weiß gar nicht, ich meine, das muss so komisch vom Wind gewesen sein, weil die Vorderen ballerten hinten mit 50 Knoten lang, 45, 50 Knoten. Und hinten Pulk, die standen dann mit vier Knoten, fünf Knoten.
Dem sind überrundet worden sogar in dem Rennen.
Die haben sich da
Gell?
gegenseitig den Wind weggenommen. Das hat irgendwie Felix van der Höfel schön erklärt. Der meinte, das ist so, wenn du dann, also wenn die haben gefragt, ist das denn wirklich so schlimm, wenn da jetzt einer neben dir segelt in Luv oder vor dir segelt und mit dem Windabdeckung sagt er, naja, stell dir mal vor, es ist Wind und du auf einmal stehst du hinterm Hochhaus, da hast du keinen Wind
Ja,
mehr. So genau so ist das. So. Und heute hat das, ich weiß nicht, also es konnte irgendwie keiner erklären, warum da auf einmal so ein Pulk stand. Und die Deutschen standen echt am schlimmsten, ob die sich da gegenseitig irgendwie die Hochhäuser gegeben haben oder so. Aber auf jeden Fall war da kein Wind und die sind überrundet worden, ne? Ja,
Ja,
also überholt worden, ja.
aber genau, das ist aber definitiv der Effekt. Wenn du da 12 Boote auf dem Kurs hast,
Ja.
dann hast du dahinter ja alle so eine ganze Blase hängen, diese ganzen Verwirbelungen,
Treffen sich 12 Hochhäuser. Ja.
die man bei America's Cup ja oft dann auch mal visuell eingezeichnet hat, ne? Diese
Ja.
Verwirbelung hinter dem Heck. Und das erzählte auch jemand ganz, ganz gut, weil ist das schon erstaunlich, dass die, wie gesagt, Australier und Spanier eigentlich besten Teams, ich meine, auch die Briten waren nicht gut bei den Fleet Races, die sind ja da irgendwo, naja, auch auf den letzten Plätzen rumgesegelt vorher. Und ich glaube, Slingsby, der meinte es auch, ja, er hat aber gar keine Angst vor dem Finale, aber es wird ein ganz anderes Rennen sein, weil viel mehr Wind auf dem Kurs ist und viel mehr Wind ist auf dem Kurs auch deshalb, weil es nur drei Boote sind. Ne? Und genau das, was du sagst, sind eben nicht so viele Hochhäuser, die da rumstehen, sondern die vollen da. Ich meine, es war ohnehin ein bisschen mehr Wind heute, aber es hat er im Grunde schon vorher gesagt, es ist eigentlich ein ganz anderes Rennen, wird andere Taktik, weil du wirst da irgendwie im Frühling-Modus sein, hast einfach ein bisschen mehr Wind, weil diese ganze Verwirbelung auf der Bahn eben nicht da sind, die du einfach, ja, wenn du im Fleet Race fährst, wie ich eben schon sagte, da musst du einfach die Lücke sehen und den Bereich austesten, wo quasi der Wind rauskommt. Und die Deutschen waren ja dann, wenn sie einen freien Wind hatten, fährst du dann da raus. Aber du kannst natürlich jetzt auch nicht sagen, oh, ich will nur freien Wind und mach dann drei Wänden. Aber du kannst, um in den freien Wind zu kommen, aber drei Wänden kosten halt total viel. Das heißt, wenn sich vor dir, das war ja auch bei dem, in einem Rennen, ach so, in dem Rennen, das erste, was sie gewonnen haben, muss man auch sagen,
ja,
da waren, ich glaube, die Briten waren sogar vor den, oder waren es die Dänen? Jedenfalls, das Boot direkt vorhin an der Boundary war, ist im Grunde ist in die Boundary reingefahren, hat ein Penalty bekommen. Das heißt, sie mussten den Penalty wegfahren und dann war vor denen.
Das waren die Dänen, glaube ich.
Ja, die Dänen. Und dann waren langsam im freien Wind, klar, hat sich vorher aufgetan und dann haben sie das Rennen gewonnen, von 3-1, glaube ich, gefahren in dem Rennen. Manchmal ist es also dann alles vor einem öffnet sich, es ist ja alles ganz viel Chaos-Theorie, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt schafft, da irgendwie ein System zu bekommen. Das ist ja genau das, was die Coaches da tatsächlich alles versuchen oder die Teams. Dann ein bisschen eine Struktur, was kann ich beeinflussen oder nicht, das finde ich auch mega spannend zu erkennen. Aber ansonsten, alles geht um Leylines, geht um Manöver. Das ist genauso wie beim Opti-Segeln, du im Grunde die Basics sind dann schon gleich und also von der Strategie her. Aber dann geht es immer noch um Segeln und wer es am besten kann, ne? Wenigstens.
Ja, wie gesagt, kannst du noch wiederholen. Deshalb sind die ersten drei auch Olympia-Golds, Olympiasieger gewesen.
Ja, stimmt. Ja, wobei, wenn
und
du siehst.
Auch Erik hat ja eine Bronzemedaille im Olympia geholt. Also die kommen ja alle aus dieser Richtung
eigentlich. Definitiv. Und wo du das gerade sagst, ich meine, es sind ja nicht welche, die früher mal hier der Spanier, Diego Botín und mit.
Das war gerade erst, ne?
Florian Trittel, die haben in 49er Gold geholt in Marseille und sind auch jetzt gerade wieder Weltmeister. Die machen es ja wirklich parallel noch. Sind ja dann, während Börling und Tuke ja schon ausgestiegen sind, die fahren parallel ihre Olympiakampagne. Ich glaube auch der Schweizer, der macht auch noch eine Olympiakampagne. Ja, sind alles. Und man muss auch, das vergisst man auch manchmal, zum deutschen Team zu sagen, Stu Bissell, der, was macht denn der eigentlich? Wingtrimmer oder Volltrimmer? Ich glaube, der ist der Wingtrimmer. Der ist ja der 49er-Vorschoter von Fletcher, mit dem er Olympia Gold 2021 gewonnen hat, ne? Ganz knapp vor Erik und Tommy. Also der ist beim deutschen Team dabei, auch ein Olympiasieger, ne? Also insofern, da sind schon alle diese Menschen, oder auch bei den, haben eben über die Briten gesprochen, ich habe meinen Text leider noch gar nicht fertig zum Team, aber da habe ich jetzt ein bisschen drüber geschrieben, über Giles Scott, der eigentlich Anfang der Saison das Team führen sollte nach dem America's Cup, der Giles Scott, Olympiasieger, Doppel-Olympiasieger im Findingy, der ja dann auch das das britische America's Cup-Team im Boot neben Ben Ainslie steuern sollte. Und da war er dann plötzlich nur noch Coach und Fletcher kam dann dazu und hat ihn da abgelöst, weil Ainslie irgendwie Fletcher besser fand oder keine Ahnung. Naja, und der ist ja dann, sollte der eigentlich das britische Boot steuern, ist dann aber der erste Segler übrigens, der mit Ablösesumme gewechselt ist zum kanadischen Team. Wohl auch, weil ich glaube nicht, dass Ainslie ihn da noch wollte, wo er ihm auch schon den Platz, sag ich mal, beim America's Cup Team weggenommen hat oder einen Fletcher vergeben. Und naja, und der ist ja eben zu den Kanadiern gewechselt. Andere Wechsel, auch letzte Woche war mega spannend, den Italiener, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Ruggero Tita, der auch Doppel-Olympiasieger im Nacra 17 für Italien. Der hat ja das italienische Teamboot gesteuert, wo alle sagten, wow, cool, und das ist bestimmt ein super Typ, der zweimal Olympia, auch Weltsegler des Jahres, Naja, den haben sie da rausgenommen, dann haben sie den Neuseeländer Phil Robertson ans Steuer gesetzt, das glaube ich sein fünftes Team jetzt ist. Und der ist jetzt mal eben, was sind denn die, Zweiter geworden? Also im Grunde haben sie Tita rausgenommen, da alles so hieß es so, ja, weil der soll jetzt America's Cup für Luna Rossa steuern. Im Nachhinein, also gerade Erik oder die Jungs erzählten, ja, also ist jetzt nicht nur so, dass der jetzt Luna Rossa steuern soll, sondern der hat wohl auch nicht so gut funktioniert, also als Steuermann. Ich weiß, ich habe immer gedacht, manchmal, mich nervt das, wir sprachen eben über Fußballparallelen. Manchmal machst du das LGP das ein bisschen platt und so, ja, jetzt muss, wenn die nicht gut segeln, dann musste sich da was ändern. Haben sie übrigens auch schon über das deutsche Team gesagt, da muss ich schnell, der Erste, wo da Leute reinkommen, muss
ich irgendwie was ändern. Nagelsmann raus.
Oh, nee, ja, so ehrlich, ja nicht, ne? Genau. Und das war natürlich dann irgendwie nicht der Fall, aber das hat dann da offenbar funktioniert. Andererseits finde ich tatsächlich auch dieses Vokabular oder diese Mechanismen so aus Fußball oder auch, was jetzt haben sie das deutsche Team, es gab so ein Fan-Voting, dass sich das im Best Improved Team oder wäre dann Erik Heil, ja, klar, aber da haben sie so eine riesen PR-Nummer draus gemacht. Ja, das ist jetzt gewählt worden. Und Erik musste sich auch artig bedanken. Aber er sagt auch, was soll das? Oder der Beste, die sagen dann nachher immer auch, vor dem Rennen wurde Peter Börling als MVP der ganzen Serie gewählt.
Okay. Ja, das hat so, ne? Ach, ja, weil Leute lieben sowas
ja,
natürlich.
Ja, genau.
Das ist wahrscheinlich,
um das besser zu verstehen, aber die Segler, die lachen, lächeln darüber, nicht offiziell, aber eigentlich ist es natürlich Bullshit. Du kannst dich
geschafft haben, dass wir ein Bild immer nach so einem Event die Noten vergeben.
Ja, das stimmt.
Was, die hat immer sagen, 6, hat das Geld nicht verdient.
Das kommt mich so an, wenn sie 4, das ist mal Note 5. Und, oh,
ich empfehle nach Fußballspielen Noten.
Ja.
Bei Bild, bei Stern, Fokus, Sport, Sat.1, Sport.1, RAN, ja. Mehrfach zu gucken, wo man denkst, so, könnt ihr euch mal einigen?
Ach, ja.
Also ungefähr?
So alt.
Die Abwehr, die verlierende Mannschaft, ist die Abwehr immer schlecht, und weil der Gewinnermannschaft ist der Sturm immer gut.
Sowas
würde da auch noch fehlen, weißt du,
ja.
hat nicht gut gegrindet heute. Übrigens, heute, das fand ich auch nochmal, Abu Dhabi ist ja auch jetzt gerade nicht so richtig kühl da, also nicht angenehm kühl.
Stimmt.
Und weil die Anna Barth hat heute gegrindet, die stand da und hat gekurbelt wie eine Wilde. Meinte dann komischerweise die Moderatorin vom ZDF, meinte sie zu dem Felix, ja, kann die das denn eigentlich? Hält die das so lange durch? Und ja, die ist stark und gut. Also das Einzige, was blöd ist, halt tierisch warm. Und die haben sich aber Westen entwickelt, wo die Icepacks reinpacken können.
Ah,
jetzt, ne?
Cool. Ah, nicht schlecht. Ja,
weil das so heiß wird. Das wird, ja, und
die müssen ja auch ihren ganzen Kram anziehen, da immer. Diesen Sicherungs so
die
hohen Schwimmwesten.
Genau,
ja.
Immer. Und in diese Westen kannst du Icepacks reinpacken wollen, dass es ein bisschen kühler ist. Und Erik meinte auch nochmal zu diesem Team da, Erik meinte, dass das wohl ein total gut ist. Willst du es nicht, was soll noch anders sagen, aber ich glaube, wenn das explizit erwähnt, und das hörte sich auch sehr glaubhaft an, du kennst ihn ja nun auch, also du kennst ihn ja auch nicht so gut wie ich, aber Kids. So das hört sich schon sehr ehrlich an, dass das ist ein total klasse Team und das ist, weil er war auch traurig, hört ja einer auf, wie heißt der, Johann, du warst denn da?
Ja, Doppel. Knotus Meyer,
genau. Der hat sich dann ja für die medizinische Karriere entschieden, was auch verständlich ist, wenn er irgendwie und hat gesagt, er ist Mann der ersten Stunde, also Gründungsmitglied. Und dann hat sich Erik auch gesagt, das ist natürlich total traurig, wenn jemand aufhört. Ich verstehe, sagt er, aber so ist es halt, dann meint er generell, ist das Team total gut. Und den Eindruck macht es auch irgendwie. Also nur alles coole Leute.
Da fällt mir ein, das erzählte er auch nochmal, das hat mich immer mal interessiert, weil eigentlich hätte man ja auch denken können, dass hier Tommy Plößel, ne, sein 49er-Vorschoter da, so wie die anderen das ja auch machen, haben alle ihre Vorschoter. Burley hat seinen Vorschoter dabei, Outerich. Alle spielen da irgendwie mit und warum ist Tommy nicht dabei? Und er sagt, ja, also die sind ja auch und war ja auch, ich habe Tommy in den Sassnitz gesehen und er macht dann auch den Co-Kommentator oder sowas, ist ja schon dabei. Und er sagte, ja, direkt am Anfang, wo du gerade sagst, Mann der ersten Stunde, Also Tommy hat ja wohl gerade einen neuen Job angefangen und das ist dann, passte dann irgendwie nicht so richtig rein. Du wusstest ja ehrlich gesagt auch nicht damals, wird das was mit dem SailGP? Und das war wahrscheinlich echt eine schwierige Entscheidung. Und der war froh, einen guten Job nach der 49er-Kampagne zu haben.
Ja, das ist ja auch ein Risiko, was so
schwierig
gegangen ist, sich da auf sowas zu stürzen. Hätte ja auch sein können, dass irgendwie das wieder gleich platt gemacht wird, weil irgendeiner...
Richtig.
Weil ich sag mal, diesen Milliardären,
ja,
die sich da immer jedes Jahr streiten, den ist das ja auch nicht, also richtig lieb haben die den SailGP nicht.
Nee.
Es hätte ja auch sein können, dass die sagen, wir bekämpfen das aus Blut und wir kriegen das auch hin, dass die kaputt gehen.
Ja, klar, logisch. Nee, aber wobei, um Erik muss man sich, glaube ich, gar keine Sorgen, weil der hatte ja, war ja quasi schon so ein bisschen doppelt, oder hat ja nun Medizin studiert, was ja immer völlig irre ist. Ich meine, der ist
auch Mediziner?
Ja, der hat Medizin, hat das zwar nicht, er müsste, glaube ich, müsste jetzt ein praktisches Jahr quasi angehen, also hat es jetzt nicht bis zum Ende. Es liegt ja auf Eis, das heißt, aber der hat gar kein Risiko. Wenn der hat ja noch seinen Hof da, ja, und was der da alles ja irgendwie macht, ist ja völlig irre. Und wenn das jetzt den Bach runtergegangen wäre, dann hätte er einfach jetzt wieder sein Studium da weitergemacht. Also finde ich faszinierend, wie er das so hingekriegt hat. Aber wie gesagt.
Aber trotzdem schon muss man sagen, das ist eine Karte, die man setzt.
Klar.
Wenn das nichts wird, hat man schon irgendwie so mal gut, das ist so eine kleine Lücke, die ich da reingerissen habe in meine Vita. Aber also schon jetzt so. Also
jetzt schon nicht mehr, glaube ich, nach wo das fünfte Jahr.
Nein, jetzt nicht mehr. Damals hast du das
ja hast du recht. Hast du recht. Also da sind
hätte
ja
man gewusst, wie sich das entwickelt, hätte man dann gedacht, ja, du bist blöd, wenn du das nicht machst. Aber so muss man sagen, das war schon mutig.
Und, ja, besonders mit dem deutschen Titel, du weißt ja auch nicht, das ist jetzt nicht, wie gesagt, da sind ja die Australier reingegangen, hatten alle die Top-Spezialisten dabei, auch ein Burling, also und oder auch Outridge damals. Die Deutschen sind ja nun später dazu gekommen, die hatten die anderen ja alle schon einen Vorsprung. Wie kriegen sie das aufgeholt und mit wem? Und naja, und da sagte er eben auch, das fand ich ganz spannend, im Tommy ja hätte danach sogar irgendwann nochmal gewollt, glaube ich, für die zweite Saison oder hätte gekonnt. Aber da war dann wirklich schon, wo wir eben drüber sprachen, da sind dann andere, die haben, in die war schon Geld quasi investiert, um dieses, die Technik oder die Skills für so einen Wing-Trimmer oder Vollcontroller zu sein, das kostet ja auch Geld. Du musst ja Geld in so eine Ausbildung stecken und dann hätte Tommy da oder wer auch immer, wer da neu angefangen hätte, muss ja dann wieder neu quasi anfangen und das kann man sich dann auch nicht mal eben leisten. Fand ich ganz interessant. Also es hat nichts, die sind nach wie vor sehr gut befreundet und aber das ist ja immer so eine Frage dann, wo es hingeht. Ne? Aber die haben im
krass finde ich immer noch, habe ich heute so gedacht, wenn du vor 10 Jahren einem erzählt hättest, so eine Vision, das würde so und so aussehen. Die ballern da mit 50 oder mit was war das, 104 km/h?
Ja.
Round the World machen die irgendwie so eine Tour, wie eigentlich Grand Prix nennen sie das.
Mhm.
Und da würdest du sagen, ach komm, hör mal auf, wirklich, das wird doch nichts. Es ist schon krass, was sich in so einer Zeit tut, ne? Oder was sich da entwickelt hat.
Ja, ich finde das besonders spannend, das habe ich auch, da war auch ein Typ vom SailGP Orga jetzt bei diesem Event da in Zeise-Kinos und da haben wir auch noch drüber gesprochen. Es gab ja diese Bemühungen ständig, ich bin ja auch gerade journalistisch da sehr viel, haben wir auch auf Segelreporter viel drüber geschrieben, wenn du dich erinnerst, diese Extreme Sailing Series, das war ja eine große Nummer mit den Kameraden, mit den 40-Fußkern und da habe ich dem noch erzählt, ich habe auf so einem Boot drauf gesessen hier, ich weiß noch, mit dem Amerikaner.
In Hamburg war das, ne?
In Hamburg, mit Larsen, Morgan Larsen, so Amerikaner, ich glaube, der war bei dem, was war mal denn, ich glaube, war eins von den Dubai, nee, Booten, ne, Oman-Booten drauf. Der Oman war ja ganz, ganz groß da drin. Und dann weiß ich noch, wie wir bei so einer Flaute, wie die jetzt gestern hatten, sind wir einfach da im Hafen von Hamburg irgendwie stumpf im Vorstadt gegen die Spundwand gefahren, also getrieben. Die haben tatsächlich immer einen Spot gehabt, einen Journalisten, den sie mitnehmen durften. Da sagst
weil du, zu dir hat jemand gesagt, mach mal das voll weg und du hast die Maske nicht.
Ich durfte gar nichts machen. Also das war wirklich wie früher beim America's Cup, so als 13. Mann haben sie immer einen mitgenommen. Soll übrigens beim America's Cup auch wieder werden, dass wieder einen Spot für den nächsten Zyklus Sponsor oder.
Wann ist denn der jetzt eigentlich der nächste?
27 ist dabei.
Ja.
Und dass sie das wieder machen. Naja, und da sind sie einfach nur rumgetrieben im Hafen und hatten die haben ja dann, ich glaube, da ging das schon los mit Foils, weil diese haben sie nachher die GC32-Katamarane genommen, die ja schon so S-Foils erst hatten, aber die sind auch nicht so richtig flogen. Und dann flogen sie. Also, das war alles da, die Ideen waren da. Ich weiß noch mal, Roland Gäbler war ja ganz groß dabei, war auch sehr gut gesegelt. Aber es ist alles nicht so in die Gänge gekommen. Erst als, ja, man muss schon sagen, Russell
das gemacht hat und Larry die Kohle von Larry Ellison hatte. Ne?
Ja, weil sie es einfach gut aufgezogen haben. Also das ist allein, wahrscheinlich, wenn es nicht GP heißen würde, würden viele gar nicht drauf hängen bleiben. Mhm. GP, Grand Prix, bist sofort bei der Formel 1.
Definitiv, ja.
Und solche Leute wollen die auch erreichen. Die wollen ja jetzt nicht die wollen jetzt nicht, dass Schilksee Public Viewing macht, sondern wir wollen, dass die Leute überall gucken, die sonst Formel 1 gucken das auch, weil das sind Helden, das ist schnell, das ist spektakulär.
Ja, aber das muss man sagen, wollte der America's Cup auch und man kann nicht sagen, dass es unerfolgreich ist, nicht auf dem Bereich, wenn du jetzt so an
Barcelona denkst. Nein, das ist so vom ganzen Gehabe und so. Ist ja nicht so zuschauernah, muss man auch sagen.
Naja, wenn du Barcelona gewesen wärst, du sitzt da genauso auf Tribünen oder gerade San Francisco, ich war dann auch bei diesem unglaublichen Finale da, war schon der Hammer, da haben sie Tribüne aufgebaut, dass diese eigentlich ganz genauso. Okay, der Nachteil ist natürlich dann mit, wenn du nur zwei Boote hast, ist mal die Frage, Matchrace oder nicht. Irgendwer sagt auch, oh, das ist eigentlich viel spannender, weil es zwei Boote, dann versteht jeder. Ist egal, man hätte es so machen können und es gab ja auch schon Erfolge, aber du hast schon recht, durch die, haben sich dann nachher dann auch gerade in Valencia, da waren ja nun, ich glaube, 12 Teams dabei, das war noch mit den langsamen Booten 2007, aber da war es zwar auch auf dem Hype, auf dem Höhepunkt, da hat es ja auch Live-Geschichten, da gab es dann genau. Ich glaube, man muss tatsächlich auch sagen, das habe ich auch gestern überlegt, wenn ich jetzt wieder an Valencia denke, wo so viele Rennen wegen Flaute ausgefallen sind. Gestern war eben auch Flaute und die sind trotzdem gesegelt. Haben einen riesigen Wing drauf und egal, du hast deine Fernsehzeit, du kannst dir die Ausfallzeiten nicht erlauben. Um 11 Uhr geht's los und es ist nur ganz geringe Chance, dass es wirklich komplett Nullwind ist oder so. Und sie sind ja jetzt, glaube ich, vollen ab 6,5 Knoten mit diesem neuen Wing.
Heute war das Bild überhaupt des Tages. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das war bevor das Grand Final kam und die da alle rausgesegelt sind, haben die Briten da irgendwelche Runden gefahren.
Mhm.
Also die saßen dann, haben sie unterhalten. Und beide Rümpfe im Wasser natürlich, die sind da so gedümpelt. Eigentlich haben die das Boot geparkt.
Mhm.
Und dann kam so eine Einstellung dahinter, hast du das gesehen, diese Rennjagd?
Nee.
So ein Klassiker, so ein ganz klassische. Mit riesen, weiß ich nicht was, die Code Zero drauf, riesen Rick da drauf und da standen 12 Leute und haben gewünscht und gemacht und getan und sowas. Die sind daneben hergefahren, die durften da wohl einmal war von Emirates gesponsert, das
Ding. Okay.
So ein klassischer Rennjahr, ich weiß nicht, was das für ein war, ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen.
Mhm.
Und die Briten sind einfach trotzdem schneller gewesen als die. Weißt du, die haben nicht mal, die haben nichts gemacht, die haben nicht mehr gesegelt. Da hat einer auf den Knopf gedrückt, so fahren wir ein bisschen geradeaus hier, jetzt muss ich mich erholen.
Ja, das ist schon eine andere Welt.
Ja, die foilen relativ früh.
Ja,
dann fand ich interessant heute noch, dass wenn die eine Halse fahren, war es, glaube ich, das muss eine Halse gewesen sein, dann meinte, da ging es darum mit den, ich glaube, mit den Deutschen, ob sie auf den, das war, glaube ich, beim ersten Rennen, ob sie auf den Foils bleiben, bevor sie dann nochmal einmal den Kurs ändern. Und dann meinte der Felix, ja, im Moment geht's noch nicht. Ab 45 Knoten können sie es halten.
Knoten?
Fahrt.
Ach so, okay.
Die müssen 45 km/h Fahrt haben, wenn sie so ein Manöver fahren, dass sie auf den Foils bleiben. Und dann
sagst du mir immer gar nichts, km/h, aber okay.
km/h ist ja immer Knoten, ja. Nee, km/h. Die müssen diese 45 km/h erreichen, um oben zu bleiben.
Ja.
Und dann siehst du auf einmal, wie die kurz bevor sie es machen mussten, vor dieser Linie, auf einmal nochmal schon mal Gas geben.
Ach so.
Und dann, das ist schon.
Die fahren ja auch dann, wenn du siehst bei den Wänden, fahren die erstmal, entweder machen die H1, dass sie dann oben bleiben und nur einhalten. Oder die fallen eben krass ab nach der Wende, um eben auf diese Geschwindigkeit erstmal, Raumschutz ist immer ja schneller, du verlierst dann natürlich ganz viel Höhe. Und wenn du dann natürlich erstmal auf der Geschwindigkeit bist, wenn du sagst, okay, 45 km/h, ich weiß immer, 6,5 Knoten sagen die jetzt mit diesem, 6,5 Knoten Wind.
Wind.
Wind,
wo sie dann im Grunde erstmal Geschwindigkeit holen müssen und abfallen, um dann wieder mit der Geschwindigkeit auf den Foils dann wieder höher. Also das ist so ein totaler, das ist, glaube ich, das auch, wo Bootsgefühl eine große Rolle spielt.
Das wollte ich sagen, damals nämlich, ja, weil du vorhin gesagt hast, mit Gespür, da, ja, brauchst du schon Gespür für.
Ja, ja, glaube ich.
Also, dass du mal gerade den Kurs so nochmal so ziehst, dass du die, über diese, diesen Punkt kommst,
ja,
diesen Geschwindigkeitspunkt, weißt du, so einmal noch so anpumpen,
ja,
vielleicht, und dann sagen, okay, jetzt können wir rum. Das ist schon Timing, Gefühl und,
ja,
und Können. Also das ist,
wobei,
da muss schon viel zusammenspielen, glaube ich.
Mir fällt gerade ein, dass Lennart erzählte auch so, ja, ein Lernprozess bei denen war aber tatsächlich auch wirklich ganz krass, den Zahlen zu glauben. Ne? Also sonst dieses Gefühl, diese, ja klar, die sind ja, also es gibt, glaube ich, kein Boot, das du mit mehr Gefühl fahren muss als ein 49er, wo du ja läufst und jeder Zentimeter, wo du deinen Fuß hinsetzt, hast du ein bisschen Luftkränkung, ein bisschen Legkränkung. Und da, dass sie einfach Zahlen glauben mussten, auf die auf dem Screen erscheinen, nämlich zu deiner Geschwindigkeit, dass du dann wissen, so stelle ich es mir jetzt vor, du musst dann irgendwie sagen, okay, 6,5 Knoten Wind oder jetzt ist mein Speed, wo du, wie du gerade sagst, 45 km/h. Jetzt kann ich im Grunde, was sagen sie immer, poppen, ne? Also jetzt poppen sie quasi hoch auf den Foil. Dass es auch mit einfließen muss. Ne? Also es ist wahrscheinlich so ein Zwischending. Ich glaube, das ist so die Erfahrung, welche Zahlen, ab wann können wir denn jetzt quasi überhaupt, lohnt sich das überhaupt zu foilen oder nicht? Oder ja, egal. Ich stelle es mega kompliziert vor. Und das, der Nachteil ist natürlich auch so ein bisschen, dass ich das vom normalen Segeln eben doch sehr, sehr weit entfernt. Das sagen viele ja auch vom America's Cup. Das ist einfach natürlich eine andere Art von Segeln, wo sie der Normalo wenig mit anfangen kann. Viele, ich höre es ja und lese auch immer noch, oh, sie wünschen sich die alten Zwölfer zurück und sagen, nee, die wünscht sich keiner zurück. Also, weil das ist natürlich viel langsameres Segeln, viel.
Ja.
Ich guck's mir auch immer noch auch aus Nostalgiegründen an. Es gibt schon spannende Rennen,
ja,
aber wenn du dann
hier auch immer.
Genau so ein das Finale oder was habe ich blockt bei mir öfter immer mal auf im America's Cup die alten Rennen, wo dann minutenlang nebeneinander her und du siehst ja gar nicht, wer jetzt im Grunde vorne ist und so. Ja, nee, das ist eine andere Welt. Das ist jetzt schon was anderes. Aber die Frage wäre zum Beispiel auch gewesen, diese 12er, also wenn man die auch eben mehr mit so Fleet Races gefahren wäre, dann hast du natürlich auch Momente, die spannender sind. Hat viel mit Format zu tun, aber jetzt ist es einfach.
Ja, auch der, weißt du, der Mercedes von Flügeltürer, Silberpfeil von Grafberge von Trips.
Ja. Yeah. Ja.
In der Formel 1 war auch schöner als heute ein Formel 1 Auto, aber das wird zwar nicht mal gut.
Nee, das ist
nee, das ist
einfach eine andere.
Es ist schon wirklich arg spektakulär, finde ich, das zu sehen. Und deshalb, komm,
ja,
jetzt komme ich zum Ende. Wir haben gesagt, komm, wir sprechen kurz heute über das LGP, da machen wir vielleicht noch ein bisschen IQ-Fall, das können wir in die nächste mit reinnehmen. Da gibt es ja noch was aufzuarbeiten.
Ja, stimmt.
Weil ich kann heute eh nicht so lange, weil ich so,
ja,
noch angeschlagen bin.
Ja.
Eine Stunde 20.
Doch wieder.
Ja. Ja gut, ich habe dir eine dreiviertel Stunde erklären müssen, der Unterschied zwischen Wing und Foil.
Ist okay.
Nee, aber...
Ja, perfekt.
Das Schöne ist, die nächste Saison, wie im Fußball, ne? Nach der Saison ist vor der Saison.
Ja.
Und wenn sich das so weiterentwickelt, kann ich mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr in der Pause immer Transfer-Spezial machen.
Die neues
Transfergerichte.
Und du hast es eben angesprochen.
Mit Carsten Kemmling, dem Florian Plettenberg, der Segeltransfer-Szene.
Sehr geil. Das erste Event soll ja in Perth stattfinden.
Perth,
ja. Ne? Und
wenn die Boot Düsseldorf ist, genau.
Richtig,
Freitag,
richtig. Und da muss man ja mal sagen, ich meine, jetzt war Flauten-Event, also das ist ja das Revier, wo es am meisten ballert, das Traumrevier weltweit, wo du diesen Fremantle-Doktor hast, also wo es immer ballert.
Ja.
Und da kommt das kleine vor. Da haben sie jetzt schon Angst vor, in Anführungsstrichen, aber da.
Kleiner Wing.
Genau, da wird es richtig gehämmert über den Kurs. Oder ist auch Welle. Ich weiß jetzt nicht, wo sie da fahren, aber es ist normalerweise auflandiger Winter, wo auch viele große olympische Regatta-Wochen schon stattgefunden haben. Also da bin ich sehr drauf gespannt. Und ja, und dann freuen wir uns natürlich und gucken.
Das ist dann, ist das dann früh morgens oder nachts?
Wie, ja, gute Frage. Das weiß ich auch nicht.
Also das ist super, ist nicht, wenn wir auf der Messe sind, können wir immer ein Public Viewing machen.
Ja.
Danach.
Kriegen wir hin.
Gut, Carsten, wir sprechen uns die Woche wieder für ein regulären Podcast.
Ja.
Danke dir. Danke nochmal der Bo Düsseldorf, dass ihr hierbei seid. Und danke euch allen fürs Hören.
Mhm.
Ach so, Bo Düsseldorf übrigens, wir sind ja da auf der, unabhängig von der Partnerschaft, auf der Bühne.
Ja.
An dem Sonntag, könnt ihr schon mal merken, an dem Sonntag sind wir auf der Bühne.
Am ersten eigentlich?
Am ersten Sonntag, am 18. ist es, ja.
Okay.
Da ich gehört habe, dass ja Perth ist, dann wird Sebastian Vettel nicht kommen. Der hat dann nicht geantwortet.
Okay.
Aber wir denken uns was Schönes aus.
Okay.
Vielleicht machen wir auch da, wenn Miku kommt, der muss ja einfach mal auch mal wieder kommen.
Ja.
Der hat ja die Wette verloren mit dem Transat Café Loire.
Stimmt.
Und der muss ja auf Dänisch anmoderieren. Vielleicht macht er diese ganze Show in Düsseldorf auf Dänisch.
Geil.
Gucken wir mal.
Apropos, du schreibst mir gerade eine WhatsApp. Alter, bin wieder zurück in good old Germany. Alles klar bei dir? 5 Wochen
weg. Ja, das vergessen, was vor der Brust hat.
Ja, genau. Sehr geil.
Grüß ihn.
Mach ich.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Segelreporter. Regatta Spezial. Der Podcast mit Carsten Kämling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boot Düsseldorf. All Water Sports, One Community. Boot Düsseldorf. We love water.